Ja, wir haben vor 2 Wochen geschaut, wie Gott seine Drohung wahrgemacht hat und das verheißene Land gerichtet hat, den Meerboden gleich gemacht hat. Ich möchte nochmal über das Thema lesen, also Jeremia 25. Er hat das hier auch angekündigt und hat etwas ganz Interessantes und Wesentliches auch drin genommen. Nämlich, es heisst da in Jeremia 25, Vers 11 und 12, und dieses ganze Land, eben Israel, wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Eben, das hat er im Voraus gesagt, Jeremia. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr, und am Land der Chaldäer, und ich mache es zu ewigen Einöden. Und interessant ist, dass sich das erfüllt hat in der Geschichte. Wir können das nachschauen, im Jahr 609 vor Christus haben ja Babylonier die Weltmacht übernommen und 70 Jahre später, 539 nach Christus, vor Christus, ist Babylon als Weltmacht abgelöst worden vom Medo-Persischen Reich. Sie sind auch besiegt worden. Also ist auch interessant, das ist passiert. Im Nachhinein sehen wir es. Aber für die Juden, die dann drin gestanden sind, ist natürlich das nicht das Gleiche gewesen, die haben es ja nicht rückwirkend gesehen. Auf jeden Fall, die Gefangenschaft von Israel ist eine ganz schlimme Zeit gewesen, weil alle Hoffnungen sind am Boden zerstört worden, zerschlagen worden. Und wir haben es gesehen letztes Mal, der Nebukadnezar hat ganze Sachen gemacht. Er hat Juda zerschlagen, Jerusalem und den Tempel völlig zerstört. Und die meisten der überlebenden Juden, die sind dann nachher in Babylon gefangen gewesen, verschleppt gewesen. Und zwar zwischen Euphrat und Tigris. Also wir haben da wieder Israel drin und das Rote, das ist der babylonische Herrschaftsbereich gewesen. Und da in diesen Flüssen, das war natürlich auch fruchtbar, ist da drin sind viele dann auch einfach verschleppt worden in das Gebiet. Interessant ist jetzt, dass diese 70 Jahre im Alten Testament wie nicht behandelt werden. Also wir sehen eigentlich in den Geschichtsbüchern, 2. Chronik, Buch endet mit der Zerstörung vom Judenstaat. Und das nächste Buch Esra, fängt gerade an mit dem Dekret vom Perserkönig Kyros, dass die Juden zurückkommen. Und das zwischendrin, die 70 Jahre, ist wie nicht behandelt. Es ist eine Art wie ein Ausdruck, dass die Geschichte von Israel in dieser Zeit wie aufgehört hat oder unterbrochen worden ist. Natürlich wird die Zeit vom Exil in der Bibel behandelt. Es kommt vor, es wird aufgegriffen, aber nicht so wie die andere Geschichte. Es kommt zum Beispiel vor im Buch Daniel oder im Buch Ezekiel oder im Buch Esther oder in den Psalmen. Kommt es überall vor. Übrigens, das Buch Esther, das ist ja erst geschrieben worden, nachdem dann Israel die Erlaubnis hatte, zum Zurückgehen in das eigene Land. Aber es hat dann natürlich immer viele Juden dort gehabt, wo man kann sehen, wie die gelebt haben. Darum kann man doch ganz viel nehmen. Jetzt zuerst einmal ein bisschen allgemein. Wie haben denn die verschleppten Juden so gelebt in Babel? Jetzt, nachdem die Juden über Jahrhunderte ja immer wieder Götzendienst gemacht haben, haben sie schliesslich unter einem gottlosen König leben, der sich selber als Gott verehrt hat. Das war dann wie Konsequenz gewesen. Der Nebukadnezar hat sich ja dann auch am Schluss noch bekehrt. Das ist wirklich extrem. Also der wird einmal bei den alttestamentlichen Gläubigen sein. Der hat sich bekehrt. Aber über weite Strecken ist mega gefährlich für einen Jude, am Glauben treu zu bleiben. Ich denke auch an die Situation, wo der Nebukadnezar eine Statue auf sich aufrichten lassen und alle haben müssen anbeten, die Statue. Und die 3 Freunde von Daniel haben das auch nicht gemacht und wären fast ums Leben gekommen. Sie sind bereit für den Glauben zu sterben. Jetzt, auch im Buch Esther, habe ich es ja angetönt, auch dort kann man viel herausnehmen, wie es dort so war zum Leben in dieser Zeit. Man hat dort gesehen, man auch, dass die Juden eben nicht alle an einem Ort gelebt haben. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Karte, die haben nicht alle irgendwo an einem Punkt gelebt, aha, da sind jetzt die Juden gewesen, sondern die sind verstreut gewesen. Und man kann aber sehen, dass viele da bei dem Bach Kebar oder Fluss Kebar hat es ein bisschen mehr gehabt als an anderen Orten. Aber trotzdem, die sind verstreut gewesen. Aber dennoch sind sie ein Volk geblieben. Ja, treu zu ihrem Glauben hat ihnen das sicher auch geholfen, dass sie sich nicht unter Babylonier wie aufgelöst haben. Sie haben jetzt zwar in diesem Land gelebt, Sie haben dann auch mal angefangen, Häuser bauen, sie haben geschafft und Geld verdient. Aber in all dem war ihnen klar, das ist nicht unser Zuhause. Und ich denke, viele haben sich auch der Verheißung daran gehalten von Jeremia, dass es 70 Jahre geht. Und darum sind sie gleich auch in gewissem Sinn in Babylon ein Fremdkörper gewesen. Ich sage in gewissem Sinn, nicht überall. Aber ja, sie haben zum Beispiel auch die babylonischen Götter abgelehnt. Sie haben die nicht angebetet, sie haben die nicht verehrt. Das hat sie zu Aussiedler gemacht. Und sind sicher auch nicht so wahnsinnig beliebt gewesen, im Großen und Ganzen. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt muss man es auch anschauen, dass der Mordechai der Esther gesagt hat, sie solle nicht sagen, dass sie Jüdin ist, wo sie auf den Königshof gerufen worden ist. Eben gerade, weil es vielleicht die Juden nicht so beliebt gewesen sind. Also, aber trotz einer gewissen inneren Zurückhaltung haben die Juden sich selbstverständlich an Gesetz gehalten dort. Sie haben Steuern gezahlt, sie haben ja, sich eingeordnet, Gesetz beachtet. Wir sehen es zum Beispiel auch daran, dass der Mordechai ja den König gerettet hat, wo er einen Komplott aufdeckt hat. Oder? Wenn er einen Hass gehabt hätte gegen Babylon im Grundsatz, oder dort war das Perserreich schon, dann hätte er das nicht gemacht. Also es war ein Einordnen gewesen, oder Daniel ist ja die meiste Zeit von seinem Leben ist er ein wichtiger Berater gewesen von den jeweiligen Königen. Ganz an der Spitze. Wir sehen es auch beim Nehemia, dass er keine Isolation gelebt hat. Der Nehemia ist ja dann unter dem Kyros ist er ein höherer Beamter gewesen, Mundschenk. Das war einer der ganz höheren Beamten gewesen. Also wir sehen, Gott hat sein Volk trotzdem auch gesegnet. Und der Segen ist dann auch ins Land eingeflossen, wo sie gewesen sind. Dann, auch wenn Gefangenschaft in Babylon in religiöser Hinsicht wirklich schwer war, sehr schlimm, so ist sie doch wirtschaftlich, man kann sagen, nicht unerträglich gewesen. Im Gegenteil. Denen ist es besser gegangen als dem Häufchen, der in Juda geblieben ist. Juden sind zum Teil reich geworden und Wohlstand gehabt. Und Forscher gehen davon aus, dass die Juden in Babylon nur am Anfang sich isoliert haben. Und als sie dann gemerkt haben, es ist ernst, wir bleiben doch längere Zeit da, haben sie angefangen, sich integrieren, sich niederlassen, Besitz zu erwerben und eben auch zu handeln. Und schließlich haben sich viele so wohl gefühlt, dass die Mehrheit nicht mehr zurückgegangen ist, nachdem sie hätten können. Das ist noch speziell. Die meisten sind geblieben, nachdem die Kyros gesagt haben, die dürfen wieder gehen. Also sie haben an der Gesellschaft teilgenommen, wo sie darin gelebt haben, aber doch muss man auch wieder sagen, sie haben sorgfältig ihren Glauben bewahrt, den Lebensstil haben sie bewahrt und auch gewisse Traditionen von den Vorfahren haben sie bewahrt, obwohl sie teilgenommen haben am Leben. Aber der Wohlstand ist eben doch recht wichtig geworden. Das sehen wir eben daran, dass sie nicht zurück sind, viele, obwohl sie ihren Glauben ja gar nicht mehr richtig können leben in Babylon. Sie haben keinen Tempel gehabt, sie haben nicht können opfern, sie haben kein Priesterwesen gehabt. Und das sind ja ganz zentrale Punkte im Glauben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, wie wichtig ein Tempel der Tempel war für Israel. Das war ja der Mittelpunkt der ganzen Welt gewesen. Und jetzt haben sie den Auftrag gehabt, gehen zurück und bauen den neuen Tempel. Und doch sind so viele geblieben. Und ich denke, da muss man schon sagen, das ist ein Faktor, wo nicht so gut war, auch im Volk. Wo man sieht, ihnen ist der Wohlstand ein bisschen zu wichtig geworden. Aber ich denke, ich möchte ihnen gar keinen Vorwurf machen. Weil wir selber, wir sind nämlich herausgefordert. Genau an dem Punkt vom Wohlstand. Wir Christen in der Schweiz und überhaupt in Westeuropa. Für uns gilt ja nämlich eigentlich fast das Gleiche, wie für die Juden, die Gulden hat. 70 Jahre hat die Gulden. Und wir wären vielleicht auch etwas alt. 70, 80, mal 90. Aber für uns gilt das. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also wenn wir da leben, wir wissen, die Bibel sagt, hey, du bist nicht für die Welt gemacht. Das ist nur ein Durchgang, Du bist ein Durchreisender in die eigentliche Welt. Und das vergessen wir relativ schnell, habe ich das Gefühl. Also wie geht es immer so im Alltag? Dann hast du deine Alltagssorgen und dies und jenes und vergisst es. Der Hebräerbrief, der zeigt unter anderem auch den Mose als Glaubensvorbild und zeigt, dass der Mose, das heisst dort, dass er die Schmach vom Christus, dass er das für grösseren Reichtum gehalten hat als die Schätze von Ägypten. Für ihn ist es klar gewesen, ich bin nicht gemacht für das Leben da. Er hat schon das darüber ausgesehen. Und ich denke, wir müssen das immer wieder selber hinterfragen. Das bis das Lebensende, glaube ich. Immer wieder neu einmal punktuell fragen, auf was lege ich mein Gewicht? Wie wichtig sind mir die Schätze der Schweiz? Wie oft verhalte ich mich vielleicht verkehrt? Oder wer investiert seine Kraft enorm stark und vielleicht zu stark, ich sage jetzt mal, in berufliche Sachen? Oder ins Heiraten müssen? Also nicht gegen das Heiraten. Das ist wunderbar. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel gerade. Aber ich meine jetzt, ich bin gerne geheiratet. Aber bei der einen, oder man muss auch mal sagen, hey, das Heiraten ist auch nicht alles. Oder? Das muss man schon sehen. Oder die Wohnsituation. Vielleicht auch, wo man irgendwo sagt, hey, man tut sich so fest in das Investieren, dass es einfach nicht mehr gut ist. Oder man kann das alles brauchen für das Reich Gottes. Alle Punkte, die ich jetzt gesagt habe. Oder man kann es dann wie zum wichtig machen. Und ja, ich denke, wir müssen es immer wieder neu, in dem Lebensabschnitt, wo wir sind, drinstehen, müssen wir es wieder neu mal hinterfragen, auch, ja, wo habe ich etwas vielleicht zu wichtig genommen? Ich glaube, manchem Jude in Babylon ist es eben so ähnlich auch gegangen und darum sind sie dann nicht mehr zurückgekehrt. Und jetzt ist es so, trotzdem hat es auch viele Juden gegeben, für die ist das Exil eine Tragödie gewesen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und zwar jetzt nicht nur wegen der Verschleppung und wegen dem Zerstören von Jerusalem und dem Tempel. Das war natürlich auch schlimm gewesen. Aber die eigentliche Tragödie, wisst ihr, was das war für sie? Der Weggang von Yahweh. Dass Gott sein Volk verloren hat. Dass die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, dass die aus dem Tempel gewichen ist und weg ist. Eigentlich der Mittelpunkt, wo Gott eingenommen hat auf dieser Welt, der hat es nicht mehr gegeben. Und das war mit dem Volk Israel gewesen. Und jetzt ist er einfach weg gewesen. Und das war die grösste Katastrophe gewesen. Sie haben den Kontakt, den direkten Kontakt zu Gott verloren. Und darum ist das Ende der Gefangenschaft 539 vor Christus, wo dann der Kyros gesagt hat, die dürfen zurückgehen. Das Ende der Gefangenschaft war nicht das Ende der Tragödie gewesen. Weil Gott war noch nicht zurück gewesen mit seiner Schechina. Er war immer noch nicht auf dieser Welt zurück gewesen. Das eigentliche Problem war erst weg gewesen, wo Gott den neuen Tempel dann bewohnt hat und wieder in der Mitte von seinem Volk war. Viele Juden haben bei diesem schlimmen Ereignis, Zerstörung vom Tempel und Verlust vom Land, die haben innere Umkehr erlebt. Sie haben die Schuld erkannt und es ist ihnen wirklich bewusst worden, sie haben eine Umkehr gemacht und dann hat eine grosse Sehnsucht angefangen. Sie haben gemerkt, was haben wir nur gemacht, was haben wir nur verloren? Und die Sehnsucht ist gekommen, zurückzukehren eines Tages auf Zion. Zion ist ja der Name vom Tempelberg. Wenn wir von Zion reden, haben wir einen Tempelberg, wo der Tempel drauf steht. Und eben dort, wo Gott wohnt, ist in der Herrlichkeit. Und in dieser Zeit haben sie dann auch den Psalm 137 gedichtet. Der Psalm, könnt ihr mal aufschlagen, der Psalm ist ein Ausdruck von grossem Unglück über die Situation und eine tiefe Sehnsucht nach Jerusalem. Und dann lesen wir mal die ersten paar Verse. Die ersten 6 Verse möchte ich lesen auf dem Psalm. Das ist wirklich ganz eindrücklich, auch wie sie da Einblick geben in ihr Herz hinein. Da heißt es: An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Oder wenn sie an Zion gedacht haben, an Tempel und Tempelberg, da haben sie nur brüllen. Da ist ihnen bewusst worden, was haben wir verloren? Was haben wir nicht mehr? Und dann heisst es, an die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Oder Zittern, Instrumente, sind da gewesen, zum Freude auszudrücken. Aber sie haben überhaupt keinen Grund mehr gehabt, zum Freude auszudrücken. Dort. Darum haben sie gesagt, wir hängen es an Pappeln. Oder wir würden sagen, wir hängen es an Nagel. Oder wir brauchen es nicht mehr. Wir haben keine Freude mehr auszudrücken. Es ist einfach nur noch schlimm. Es ist eine Durdepression. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder, haben sie gefordert. Babyloner haben sie wie verspottet. Singen doch jetzt über Zion. Ja, wie sieht es denn dort jetzt aus? Oder? Haben sie noch die Wunden umgestochert. Und im Vers 4 heißt es dann, wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werden vergessen meine Rechte, also die rechte Hand. Für sie ist es unmöglich gewesen, Jerusalem zu vergessen. Das war ihre grösste Liebe gewesen. Sie haben getrauert um ihre grösste Liebe. Und das ist, wo nur noch Schutt und Asche da gelegen ist. Das ist wirklich ein Trauerpsalm eigentlich. Und das heißt dann im Vers 6, es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Also wir sehen, das ist wirklich ein Ausdruck von einer tiefen Not, von einer Trauer. Denen ist es enorm schlecht gegangen. Die tiefgläubigen Juden haben Tag für Tag gelitten. Sie haben die Sehnsucht gehabt nach Zion. Und ich denke auch, dass sie durchaus auch ganz fest gehofft haben auf die 70 Jahre Verheißung von Jeremia. Sie haben ja gewusst, dass die Drohprophezeiung von Jeremia auch in Erfüllung gegangen ist. Und darum haben sie sicher auch in ihrem Glauben geholfen, dass eben sie nach 60, 70 Jahren zurückgehen können, sofern sie gesundheitlich überhaupt nicht mögen. Das war ja nicht selbstverständlich. Die sind ja nicht mit dem TGV gereist. Das war für sie eine mega schwere Reise. Jetzt, wie hat sich die Zeit von der Verbannung, von der Trennung von Gott auf die Juden ausgewirkt? Die Zerstörung von Jerusalem war natürlich ein totaler Schock gewesen. Sie haben es ja nicht geglaubt, dass das passiert. Aber man kann sagen, es war ein heilsamer Schock gewesen. Und in Babylon ist dann der jüdische Glaube durch eine grosse Prüfungszeit durchgegangen. Dort sind sie abgeschnitten gewesen vom geistlichen Leben. Sie haben, wie wir es gesagt haben, schon Gebot von Gott nicht mehr können voll leben, ohne Tempel, ohne Möglichkeit zum Opfern. Aber Gott hat wollen mit dem Gericht eine Wiederherstellung bewirken. Er hat sie wollen wie am Boden fräsen, damit sie wie zur Besinnung kommen und dann sie neu aufbauen. Eine Wiederherstellung, um sie wieder in ihre Stellung einzusetzen. Und die göttliche Züchtigung, die hat seine Wirkung nicht verfehlt, mindestens in gewissen Bereichen, in wichtigen Bereichen. So haben sie ganz neu gelernt, sich Gott herzugeben. Und vorher haben sie ja immer wieder, über Jahrhunderte, immer wieder Götzendienst betrieben. Also man hat es ja fast nicht geglaubt. Sie haben es nicht gelernt. Aber die Zeit da in Babel, die hat eins bewirkt. Sie haben es gelernt. Sie haben nachher, also Götzendienst ist kein Thema mehr nachher. Das haben sie effektiv abgehakt und überwunden. Und dass sie ja den Tempel und das Priesterwesen nicht mehr gehabt haben, haben sie sich im Exil ganz neu aufs Gesetz ausgerichtet. Sie haben ganz neu und vertieft angefangen, die Schrift zu studieren. Wenn man denkt, zur Zeit des König Josia, haben sie das Gesetz, die haben es irgendwo eingesperrt im Tempel. Die haben es gar nicht mehr gehabt, gar nicht mehr gewusst, dass es gibt. Oder dass es noch da ist. Und da ist es total im Mittelpunkt gerückt. Sie haben nichts mehr anders gehabt. Sie haben Abschrift erstellt, sie haben es überliefert. Sie haben ebenfalls Geschichtsbücher, haben sie erhalten und auch überliefert. Und auch die prophetischen Bücher haben sie zusammengeführt. Sie haben die Vergangenheit lebendig werden lassen. Oder behalten. Oder die Vergangenheit, die sie vermeintlich verloren haben. Und sie haben sich so vorbereitet auf die Zukunft und auch ihre Nachkommen. Dann im praktischen Leben, dort haben sie ganz neue Betonung gelegt auf Beschneidung der Buben. Am achten Tag haben wir das ja müssen machen. Dann auch das Halten vom Sabbatgebot, das ist wieder viel wichtiger geworden als voran. Was gar nicht so einfach war in einer Gesellschaft, wo der Sabbat ganz ein normaler Tag war. Wir haben ja schon das Vorrecht am Sonntag. Müssen wir schauen, dafür kämpfen, dass es möglichst lange noch so bleibt. Und weil das Opfer ja nur im Tempel möglich war, haben sie ganz neu Gewicht aufs Gebet gelegt. Und sie haben auch dann dort ganz fest gebetet für die Wiederherstellung von Jerusalem und auch vom Tempel. Man nimmt auch an, dass in dieser Zeit so etwas wie ein Vorläufer entstanden sind von der späteren Synagoge, wo man zusammengekommen ist zum Beten und allenfalls auch Schriftlesung. Das war für sie auch überlebensnotwendig gewesen, dass sie den Glauben nicht nur alleine gelebt haben, sondern eben auch miteinander in der Gemeinschaft. Und etwas ganz Wichtiges, und das merken wir gar nicht so, wenn man darüber nachdenkt, aber eigentlich, es ist gar nicht selbstverständlich gewesen, aber sie haben ihre Identität als auserwähltes Volk Gottes haben sie behalten. Sie haben es immer gehabt. Obschon sie ja nicht mehr an einem Ort waren als Nation. Sie waren ja verstreut. Und ganz sicher hat die Tatsache geholfen, zu wissen, wir sind immer noch das verheißene Volk. Aus unserer Mitte kommt der Messias. Die Prophezeiung stimmt immer noch. Und sie haben darauf gewartet. Und das hat ihnen geholfen, dass sie eine Nation geblieben sind und dann nicht aufgegeben haben, was schwierig geworden ist. Weil, wir müssen schon mal sehen, oder? Zu dem Zeitpunkt ist ein kleiner Teil von Israel, also von den Juden, muss ich sagen, hat in Ägypten gelebt, ein kleiner Teil im ehemaligen Juda, wo zerstört war, und eben der Großteil verstreut in Babylon. Und das Bewusstsein von ihrer göttlichen Identität hat ihnen ohne Zweifel geholfen, dass sie auch ohne Land das Volk geblieben sind. Und interessant ist, das ist genau nochmal passiert. Das Gleiche, 70 Jahre nach Christus haben die Römer den Judenstaat zerschlagen. So mal das erste Mal und dann 132 nach Christus, dann hat es einen Aufstand gegeben unter dem Simon Bar Kochba und dann haben sie, also wirklich, also die Römer eine ganze Sache gemacht. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben und alle Juden praktisch sind verstreut worden aus dem Land raus und im Verlauf der Jahrhunderte bis auf alle 5 Kontinente. Und heute gibt es immer noch das Volk der Juden. Die haben es überlebt, die fast 2000 Jahre ohne Land. Weil sie wissen, wir haben die Identität als verheißenes Volk Gottes. Das ist nur darum, ich denke, so wäre das gar nicht möglich gewesen. Da hat man gar keinen Grund gehabt, um sich nicht angliedern an den einzelnen Völkern, vor allem wenn es einem noch gefallen hat. Und auch interessant jetzt, durch die räumliche Trennung zur Zeit von Nebukadnezar ist dann so gekommen, dass über Jahrhunderte hinein hat es dann in Ägypten hat's eine blühende Gemeinde gegeben, vor allem Alexandria, und in Babylon hat es eine blühende jüdische Gemeinde gegeben. Und die haben alle durch theologische Schulen und durch Überlieferung der Schriften haben sie den Glauben überliefert. Und jetzt ist ganz etwas Interessantes passiert. Es hat jetzt an diesen drei Orten, Alexandria, Babylon, Jerusalem, solange Jerusalem noch da war, hat man eben dann so Überlieferungslinien gehabt von den alttestamentlichen Schriften. Und die haben unabhängig voneinander haben die überliefert, über Jahrhunderte. Und Alex, die sind nicht geschaut, was haben die überliefert? Ah, okay, dann müssen wir anpassen. Und die haben auch nicht geschaut, was die machen, sondern jeder hat für sich überliefert. Und jetzt haben wir nicht nur einen Überlieferungsstrang, sondern also mindestens drei, vielleicht sind es auch noch mehr, wenn ich das weiss. Und jetzt kann man die vergleichen. Ah, was haben sie in Alexandria? Von Alexandria haben wir alte, ganz alte Schriften. Was haben die? Und von Babylon haben wir alte Schriften. Was haben die? Und es gibt ja viel größere Sicherheit. Wenn man jetzt sieht, die haben das Gleiche überliefert über Jahrhunderte, dann würde das eigentlich Vertrauen in die Überlieferung extrem stärken. Und genau das hat man ja anschauen. Nur in minimen Bereichen hat man abgewichen. Und darum hat das Alte Testament so eine Glaubwürdigkeit. Auch wir wissen, heute haben wir noch die gleiche Bibel im Alten Testament und im Neuen auch, wie es dort mal, wie es geschrieben ist, worden. Genau. Und etwas, finde ich, sollte man mitnehmen. Nämlich, wie für die Juden ist es auch für uns wichtig, dass wir unsere Identität als Volk Gottes nicht aus den Augen verlieren. Wir sind auch ein Volk Gottes. Wir haben auch kein eigenes Land wie Israel. Wir haben kein eigenes Land. Das wäre es noch, oder? Alle Christen um ein Land rein. Da können wir so leben, wie es die Bibel sagt. Von A bis Z. Das ist ja krass. Das ist eigentlich das, wie wo wir das Land probieren. Das ist Scharia, oder? Aber einfach ein bisschen, man hat es dummerweise den falschen Gott. Oder gar keinen. Aber wir sind nicht zerstreut, aber wir haben Identität in Jesus. Und ich möchte einen Vers lesen, 1. Petrus 2, einfach noch kurz, so ein bisschen als Antönung, wie unsere Identität aussieht. Das wäre sich einmal wert, um sich mit dem ein bisschen näher zu befassen. 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, Petrus sagt, ihr aber, ihr Gläubigen, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das ist eure Identität. Und aus dem heraus kommt der Auftrag, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, also das Gute von Gott, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Unsere Identität in Christus ist so gewaltig hoch und tief, dass wir nur wir können Tugenden ansatzmässig verkündigen von dem wunderbaren grossen Gott. Also da sehen wir, was, da siehst du, was du bist. Da sehen wir, was wir sind. Ein auserwähltes Geschlecht. Gott hat dich auserwählt. Er hat dich wählen. Du bist nicht einfach so reingerutscht. Nein, er hat dich wählen. Und du bist ein königliches Priestertum. König und Priester. In Christus sind wir das. König und Priester in Christus. Hey, das ist noch eine Identität. Das muss ich auf der Zunge vergehen lassen. Und nicht schnell darüber hinweggehen, weil das ist biblische Wahrheit. Und dann heisst es, heilige Nation sind wir. Ein Volk zum Besitztum. Wir sind ein Volk ausgesondert in dieser Welt von Gott für Gott. Wir sind da für ihn ausgesondert. Das heisst heilig. Und das heisst auch, wir sind in seinem Besitz. Wir sind nicht sein Eigentum, sondern im Besitz. Schaut, wenn ich mein Portemonnaie verliere, ist es zwar immer noch, es ist eigentlich mein Eigentum, aber ich besitze es nicht mehr. Aber bei Gott sind wir beides. Wir sind sein Eigentum und er besitzt uns. Weil wir gesagt haben, Herr, du darfst mich brauchen. Ich bin dein Knecht, deine Magd, brauch du mich. Und diese Identität sollte uns immer, vielleicht noch vertiefter, wichtig werden in dieser immer gottloser werdenden Welt. Wo wir die Identität verlieren, verlieren wir die Quelle und auch unsere Wirkkraft. Darum heben wir daran fest und helfen wir uns gegenseitig, zu sehen, was wir sind in Jesus. In 4 Wochen werden wir dann schauen, ja, wie sind denn die Juden zurückgekehrt auf Israel? Und wie haben sie den Tempel gebaut? Was ist ihnen begegnet? Was sind die Herausforderungen gewesen? Genau, das werden wir anschauen. Ich freue mich schon darauf. Amen. Gut, dann singen wir doch noch ein Lied.